Hunde mit dem Herzen führen. Hey ihr Lieben, wir, das bin ich, Julia Schmidt, auch Jules genannt, HTS-Hundetrainerin und Anita Balser, Gründerin und seit über 30 Jahren das Herz der Hundeteamschule, heißen dich herzlich willkommen zum Podcast Hunde mit dem Herzen führen. Dieser Podcast wird dich mit seinen authentischen Geschichten tief berühren und dich in Kontakt mit deinem Herzen bringen. Dies kann die Beziehung zu deinem Hund grundlegend wandeln. Viel Freude mit der heutigen Folge. Hello again, Anita.
Hello, Jules.
Ich werde es einfach immer weiter sagen, ja. Ich werde es einfach immer wieder mit Hello again starten. Das ist so mein Ding.
Ja, dann haben wir Hello again und den Mika niedlich Moment und
perfekt, perfekt.
Dann haben wir einen Anfang und ein Ende, weißt du?
Ja.
Ja, heute ist Folge 60, korrekt? Und, oder?
Ja, 60.
Ja, Folge 60 und somit nullen wir wieder und somit ist heute wieder Fragerunde. Du hast Fragen gesammelt und bevor wir darauf eingehen, will ich unbedingt zwei Dinge loswerden. Das eine wegen mir selbst und das andere wegen den Zuhörern. Und zwar hatten wir jetzt letztes Wochenende das letzte Erlebe deinen Hund hier in Langgöns. Liebe Leute, natürlich wird es weiterhin Erlebe deinen Hund geben, aber eben dann auf dem Campingplatz Teichmann, wo wir einen Dauerstellplatz haben werden. Und es war komisch, weil es das letzte Erlebe deinen Hund ist. Ich finde das immer komisch, wenn du irgendwas zum ersten oder zum letzten Mal machst irgendwie. Und ich muss aber sagen, das, was mich wirklich am glücklichsten gemacht hat, ist, dass ich im internen Feedback zu den Trainern gesagt habe, so, ich bin wieder da.
Richtig gut,
Ja,
richtig
das
gut.
hat mich die ganzen Wochen ja so beschäftigt, dass ich meinem eigenen Anspruch nicht gerecht wurde. Ich meine, nach außen war das alles für die Leute, für die Kunden und für die Trainer alles wie immer. Es war halt nicht für mich wie immer. Und das Erlebe deinen Hund erfordert eine enorme Konzentration, 2,5 Tage lang, weil du ja quasi permanent im Fokus stehst. Und ich war so froh, dass ich einfach auf Ideen zurückgreifen konnte in meinem Kopf, dass ich die ganze Zeit konzentriert geblieben bin. Ich war dann Sonntag ein bisschen müde, aber das war mega und es war super, dass das so das letzte Mal war. Also wenn ich vergleiche, wie habe ich mich im April gefühlt, da war das vorletzte Erlebe deinen Hund und jetzt, dann sind da Welten dazwischen und ich bin so, so, so froh, das kann ich wirklich überhaupt gar niemandem sagen. Und es bewahrheitet sich halt mal wieder, dass Dinge Zeit brauchen und dass du, ne, du kannst es nicht beschleunigen, du kannst deine eigene Genesung und deine eigene Entwicklung, du kannst es einfach nicht beschleunigen. Du musst einfach abwarten, dranbleiben, weitermachen und dann ist es irgendwann wieder so, wie es sein sollte und das, ach, das freut mich. Das hat mir richtig gut getan und das andere, was ich sagen wollte, Leute, also die Folge, weißt du noch, wie sie hieß? Also wo es um den Abschied von unseren Hunden ging, die ist
Pfoten
so
im
durch
Herzen.
die Decke.
Pfoten im Herzen, wenn wir
Pfoten
Abschied
im
nehmen
Herzen,
müssen.
genau, ja, die ist so durch die Decke gegangen. Wir haben so viele Nachrichten gekriegt. Wir haben eben besprochen, daraus müssen wir eine eigene Folge machen, weil das einfach so viel war. Und ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr euch so geöffnet habt. Mir haben viele Leute geschrieben, es waren lange Nachrichten, viele Leute geschrieben, dass das Schreiben dieser Nachricht schon für sie ein Teil der Therapie wieder ist. Ich habe da Stories gelesen, wie Menschen ihre Hunde verloren haben, insbesondere wenn das eben plötzlich kam. Ne, wo wir ja gesagt haben, haben wir beide keine Erfahrung mit. Unglaublich, unglaublich, unglaublich. Und auch wieder einfach unglaublich, welche Verbindung wir zu Hunden aufbauen. Ich will das, tut mir immer schwer, wenn man das dann mit Menschen und so vergleicht. Aber ich glaube, nach dem Lesen dieser Nachrichten kann ich wirklich sagen, dass man zum Hund sogar eine stärkere Verbindung aufbauen kann als zu einem Menschen. Je nachdem, wie die Beziehung ist.
Und
Und
je nachdem,
das.
wie man selbst das auch zulässt und so weiter oder wie man selbst über die Dinge denkt.
Ja, genau. Also Leute, vielen, vielen, vielen Dank wirklich. Ich war sehr berührt. Es reißt auch nicht ab. Ich kriege immer noch E-Mails und PNs und so weiter. Danke, danke dafür. Wir werden ganz, ganz sicher drüber sprechen. Wir gucken nur, wann wir es einbauen, weil ich glaube, wenn wir jetzt direkt zu dem Thema nochmal einen Podcast machen, dann zieht es die Le Leute auch echt ganz schön runter. Aber
Ja,
wir
ja.
werden dazu einen eigenen Podcast machen,
Ja.
versprochen.
Also es ist schön und traurig zugleich, weil ich habe auch ganz viele Nachrichten bekommen zu diesem Podcast. Also schön ist, dass man einfach Geschichten teilt und das als eigene Therapie natürlich, wie du auch gesagt hast,
Ja.
aufnimmt. Aber traurig ist es, dass es so ein Thema sein muss, ne? Also, dass so ein trauriges Thema Menschen zusammenbringt, das ist halt schade, total schade.
Ja.
Ja.
Ja. Na gut, was haben wir an Fragen, Jules?
Willst du erst einen Mika-Niedlich-Moment machen oder erst fragen?
Wieso sind die Fragen so schlimm?
Nee, nee, aber ausufernd würde ich sagen.
Nee.
Also es sind tiefgründigere Dinge dabei, würde ich sagen.
Nö, mach mal, dann brauchen wir erst recht am Ende einen
Na, mit
Mika-Niedlich-Moment.
tiefgründig ist ja nicht immer nur gemeint, ist ja nicht immer nur gemeint, dass es berührend ist, sondern dass es halt einfach tiefer geht, dass es einfach mehr Antwortspielraum bedarf, so würde ich es nennen.
Okay. Nee, wir machen es am Schluss.
Okay, so. Welche Hunderasse überrascht euch immer wieder?
Also, das fällt mir jetzt mal sehr schwer, das zu beantworten, weil, naja, weil es bei jeder Hunderasse immer wieder Hunde gibt, die eben ihre Rassebeschreibung nicht gelesen haben und dann völlig anders drauf sind. Ich gebe mal als Beispiel, da erinnere ich mich noch zu gut dran. Ich habe ja so ein, könnte man zumindest meinen, eine recht festgefahrene Meinung zum schokobraunen Labrador. Ja, weil wir die ja in sehr, ja, sagen wir mal, sehr temperamentvoll, um es neutral auszudrücken, temperamentvoll, überfreundlich und so weiter ja, wahrnehmen. Und ich weiß gar nicht, was das für ein Seminar war. Ich kann dir das, ich weiß ich nicht, es ist schon so lange her auf jeden Fall. Es war nicht Rollen im Rudel. Das weiß ich. Aber aus irgendeinem Grund bin ich zu so einem schokobraunen Labrador hin und habe versucht, hinter dem zu laufen. Das war aber irgendwie Teil von irgendeiner Übung, frag mich nicht. Und der dreht sich um, guckt mir tief in die Augen und macht. Und ich so, ups! Da war ich, das war eine graue Eminenz, by the way. Also es war nicht Rollen im Rudel, aber es war eine graue Eminenz. Ich weiß nicht mehr, warum ich das gemacht habe. Da habe ich aber ganz schön blöd aus der Wäsche geschaut. Das muss ich echt sagen, ja. Weil das, und da habe ich auch gemerkt, was so eine Voreingenommenheit, ne, so eine innere Voreingenommenheit und vielleicht auch Leichtsinn, ja, nach dem Motto, ach komm, es ist ein schokobrauner Labbi und gar nicht genau hingeschaut. Wie steht der da? Wie guckt er sich seine Umwelt an und einfach nicht genau hingeschaut, weil festes Bild im Kopf, ja. Und das ist also übelst für mich nach hinten losgegangen. Der hat mir nichts getan und so, aber da war ich platt. Aber ich könnte das ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob es bei dir anders ist, ich könnte es jetzt nicht an der Rasse festmachen. Also es gibt immer wieder bei verschiedenen Rassen, man hat natürlich ein Bild, man hat Erfahrungen, die man mit den Hunden gemacht hat und so, aber es gibt immer irgendwelche Ausreißer, wo man denkt, ich sag mal, was ist mit dir? Wie ist es bei dir?
Also, bei mir ist es tatsächlich auch der Labrador, weil ich da ja auch
Oh
sehr
Gott.
festgefahren bin. Und ich glaube, das Universum macht jetzt gerade die Dinge mit mir, die man braucht, nämlich, dass ich lauter Labbis kennenlerne, die unfassbar stabil sind, die nicht so sind, wie wir sie im Kopf haben, nämlich auch so stumpf und so beratungsresistent. Und ich
Ja.
erinnere mich da, das ist gar nicht lange her, das war in Odendorf bei in Freiheit verbunden. Da war ja, es war kein schokobrauner Labrador, sondern ich glaube ein blonder oder nee, ein roter. Und der war ja also sehr von sich überzeugt, sehr stabil, sehr unnachgiebig, würde ich sagen, im Sinne von einem Hundekontakt. Einfach, ja, sehr, 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 sehr kompetent. Und vielleicht ein bisschen zu viel, aber sowas finde ich dann schon immer sehr überraschend. Und letztendlich ist es ja so, man kann ja nur von Dingen überrascht werden, die man einfach nicht erwartet. Und letztendlich denkt man ja oftmals, man denkt einfach nicht drüber nach, dass Labbys auch anders können. Aber ich wurde in den letzten, sage ich mal, 1,5 Jahren immer wieder von Labradoren überrascht.
Und ich, das kann ich vielleicht auch noch vom letzten Wochenende, lebe da ein Hund, da war eine Akita-Hündin, 4 Jahre alt. Von der habe ich auch heute Fotos bei so einem Mittwochs-Special reingestellt. Sehr ernsthafte Hündin, sehr, wie man halt Akitas so kennt. So. Und dann hatte Frauchen aber den Wunsch, freies soziales Spiel mit dem Hund zu machen. Und das war ein bisschen schwierig irgendwie. Und dann wollte ich eigentlich dieses Spiegeln machen. Also du hast den Hund vor dir liegen, du liegst vor dem Hund und spiegelst im Prinzip das Verhalten. Das war mein Plan. Aber irgendwas hat mich dann geritten, der so ein bisschen so Pfotenklau zu machen. Und auf einmal mutierte die, ich will nicht sagen zum Labi, aber also die war richtig geil drauf, die war richtig fröhlich, die hat richtig Gas gegeben, auch dann mit Frauchen, nicht nur mit mir. Und da habe ich auch, ne, ich gesagt, ach, guck an, ne? Also wenn du da einen richtigen Knopf drückst, dann wird auf einmal, kann auch so ein sehr, sehr ernsthafter Hund auf einmal unfassbar lustig werden.
Ja, und da will ich es auch gar nicht auf die Rasse festlegen, weil das wollte ich auch noch anbringen. Ich liebe es zum Beispiel, wenn ernsthafte Hunde, die zum Beispiel ein Menschenthema haben oder die mit Artgenossen an der Leine ziemlich ernsthaft sind und so, wenn ich die dann zum Beispiel im freien Hundekontakt sehe, wie cool die eigentlich sind und wie, also das sowas überraschend, also wenn man wirklich überrascht wird, so auf die Art pur, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der auch so cool sein kann und so. Das, sowas liebe ich halt, dass man auch den Menschen dann mal zeigen kann, guck mal, auch das ist dein Hund.
Absolut.
Ja. Okay. So. Ups, jetzt dauert eine kleine Sekunde, weil ich es gerade geschlossen habe aus Versehen. Dann was Allgemeines. Wie findet man Anschluss an HTS mit einem Welpen?
Ich verstehe die Frage nicht.
Ich denke, dass es ist gemeint, zum Beispiel das Welpenpaket, also ob es Welpenkurse gibt oder so, also das glaube
Ach
ich, weil
so, ach so.
viele, viele glauben
Ja.
vielleicht, dass man HTS nur mit erwachsenen Hunden machen kann.
Ach so, ja. Also erstmal, ohne was verkaufen zu wollen, kauft euch Mika der Film und zwar am allerbesten noch, bevor ihr den Welpen holt, damit ihr ein paar Grundlagen habt. Immer dran denken, euer Welpe ist nicht Mika und ihr seid nicht ich, aber trotzdem finde ich den Film eine super Grundlage. Dann empfehle ich mindestens 2 Wochen, vielleicht noch ein bisschen, je nachdem, wie alt der Welpe ist, aber so mindestens 2 Wochen erstmal mit dem Hund zu leben, den Hund kennenzulernen, weil das ist ein unbeschriebenes, also Welpen sind kein unbeschriebenes Blatt, aber für euch ist es so, ja, das ist ein unbeschriebenes Blatt Papier. Ihr wisst gar nichts über diesen Welpen. Und bevor man darüber nachdenkt, wo und was, in welche Richtung könnte man arbeiten, finde ich sinnvoll, den Welpen erstmal kennenzulernen. Ich würde auch nicht viel mit dem machen, großartig. Und dann, klar, es gibt keine Welpengruppen bei uns, also weder Welpenspielgruppen noch Welpenerziehungsgruppen. Aus vielen Gründen, die Idee, einen Welpen in einer Welpengruppe zu sozialisieren, ist unserer Erfahrung nach wirklich nicht der geschickteste Weg. Wenn überhaupt, müssten dort mindestens einer, besser zwei, sehr souveräne und sehr klare, erwachsene Hunde dabei sein. Dann unter Umständen würden die Welpen auch was lernen. Aber unsere Erfahrung ist, dass wir, wenn wir im Welpenpaket, kannst du ja gleich vielleicht auch was zu sagen, machst du ja mehr als ich, mit dem Kunden und dem Welpen arbeiten, dann kommen am Ende bessere Ergebnisse dabei raus, als wenn man das in der Gruppe tut.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Beim Welpenpaket ist es nur unfassbar schwierig, weil Also was heißt unfassbar schwierig? Da sollte man dann wirklich wöchentlich dranbleiben, weil in einer Woche kann bei einem Welpen halt ziemlich viel passieren. Also nicht, dass dem
Ja.
Hund was passiert, sondern dass da Verhaltensweisen auftauchen. Also das sollte man wirklich so planen, dass man recht flexibel mit dem Trainer oder der Trainerin zusammenarbeitet. Und also da einfach die Flexibilität will ich dann nochmal ansprechen, weil es
Ja.
macht halt in, also aus meiner Meinung nach macht es halt wenig Sinn, mit einem Welpen auf einem Hundeplatz, Sitzplatz bleibt zu üben, weil letztendlich ist im Alltag, das, was worauf es ankommt, und da sollte man einfach ja mit Mika der Film starten, und da, wenn man nicht weiterkommt, oder mit den Rudigrammen auch starten, und wenn man
Ja.
da nicht weiterkommt, dann das Welpenpaket gleich im Anschluss mitmachen oder währenddessen parallel.
Genau.
Ja. Wann kommt der Film Muttersprache des Hundes raus und wie läuft's mit dem Buch? Ich freue mich drauf.
Ach du Gott, oh Gott, oh Gott.
Das kannst nur du
Also,
beantworten.
ja, also Mika, der Film wirklich ernsthaft, Leute, ist in der Mache. Also
Nee,
mein Mann.
Muttersprache des Hundes, nicht Mika
Ah,
der Film.
Entschuldigung, was habe ich jetzt gesagt?
Mika der Film.
Ach ja, Mika der Film. Der ist auch in der Mache, Mika der Film Teil 2. Nee, aber ernsthaft, mein Mann sitzt jetzt, also wir haben ein bisschen rumgestritten, mein Mann und ich. Kann kurz erklären, warum, weil ich bin es halt früher von meinen Produktionsfirmen einfach gewöhnt gewesen. Die haben das Material genommen, die haben das Material geschnitten und dann haben die mir quasi das geschnittene Rohmaterial haben die mir gegeben. Das habe ich durchgeguckt, dann habe ich ausgebessert und dann wurde der endgültige Schnitt gemacht. So. Mein Mann will das immer mit mir zusammen machen. Das heißt, wir gucken zusammen durch und dass ich von vornherein sage, was ich nicht drin haben will. Und das ist für mich ein unglaublicher Zeitaufwand. Und nachdem ich ja jetzt wirklich so lange ausgefallen war, hatten wir da ganz andere Themen. Und ich habe ihm halt gesagt, Entschuldigung, du warst bei den Dreharbeiten ja live dabei. Es wurde mit 5 Kameras gefilmt. Das bedeutet, dass erstmal für den Schnitt alle 5 Kameras synchronisiert werden müssen. Ne, welcher Ausschnitt kommt wann und so weiter. Und da sitzt er jetzt dran, schon wirklich fleißig, muss ich echt sagen, jetzt schon bestimmt seit 2 Wochen. Und ich tue mir schwer mit dem Veröffentlichungsdatum, aber wenn ich mich festlegen muss, dann auf jeden Fall noch dieses Jahr. Auf jeden Fall noch dieses Jahr. Ja.
Und in Freiheit verbunden, wenn ich da schon mal.
Ist alles in der Mache, Jules. Also man
Ich
muss eins
frage nur,
nach.
weil das bestimmt die nächste Frage dann käme,
Genau,
als Frage
also
käme.
das es wird eins nach dem anderen geschnitten. Das ja, also das, ich habe es, glaube ich, im Podcast schon mal irgendwo erzählt. Das ist unvorstellbar, was das für ein Aufwand ist. Das ist wirklich, ich weiß überhaupt nicht, wie der diesen Job machen kann, der Rudi. Wirklich, ich kapiere es nicht. Das ist so ein Aufwand, sowas zu schneiden. Und er hat es bei Muttersprache halt wirklich gut gemeint. Er hat überall Kameras hingehängt, ja. Zu den normalen Kameraleuten, die waren insgesamt auch schon zu dritt, also das ist der Wahnsinn. Zum Buch, boah, Leute, I don't know. Es ist leider das passiert, was ich mir eigentlich hätte denken können. Ich habe ja angefangen zu schreiben, endlich an dem Buch, als mir wirklich unfassbar langweilig war im Krankenhaus. Und ich habe mir schon ein bisschen gedacht, dass wenn ich in mein normales Leben komme, dann ist es eben vielleicht ein bisschen schwierig, ja. Wir haben im Moment auch noch an der Backe den Auszug hier aus dem Haus. Das gestaltet sich auch alles ein bisschen schwierig und da ist einfach unheimlich viel zu tun, unheimlich viel zu organisieren. Das heißt, ich denke, bevor ich nicht in meinem Lieblingswohnwagen wohne und das alles über die Bühne ist, wird das mit dem Buch auch nichts werden. Und wir sind voraussichtlich, es ändert sich ständig, voraussichtlich zum Ende des Jahres hier aus dem Haus draußen und können dann unser, wie nennt man das, Vagabundenleben starten. Und es ist halt, das will ich an der Stelle kurz erzählen, weil es ist. Also ich weiß nicht, ob es so sein wird, wenn wir dauerhaft im Wohnwagen leben, aber der Ort, wo ich bin, der macht was mit mir. Ja? Und wenn ich zu Hause bin, dann sitze ich also montags meistens nur einen halben Tag, aber von Dienstag bis Donnerstag sitze ich hier an irgendwelchen E-Mails, an irgendwelchen Beiträgen, frag mich nicht, ja? Ich bin durchgehend beschäftigt. So. Wenn ich aber im Urlaub bin, wenn wir, ne, wir waren ja mit dem Wohnwagen und auch mit dem Wohnmobil. ich glaube, 8 Wochen jeweils im Urlaub, da tue ich die Dinge, wenn ich sie tue. Weißt du? Wenn ich gerade Zeit habe oder Lust habe und so weiter. Und jedes Mal nach diesen 8 Wochen Urlauben kam ich nach Hause und habe gedacht, so, jetzt geht's richtig los, ne? Jetzt musst du alles nacharbeiten und bla bla bla. Und faktisch habe ich zum Nacharbeiten maximal 2 Tage gebraucht. Maximal. So. Komisch, oder? Ja. Ich habe schon drüber nachgedacht, ob ich mich jetzt zwangsbeschäftige zu Hause oder so. Ja. Und ich hoffe sehr, dass diese Leichtigkeit und diese, mir fehlt das Wort jetzt, dieses nicht in den Tag,
Unbeschwerte.
ja, Unbeschwerte, genau, dass diese Leichtigkeit und dieses Unbeschwerte tatsächlich wirklich auch was mit dem Ort zu tun hat, dass das bei mir irgendwie was auslöst und dass ich dann gelassener werde. Ja. Genau, und dann natürlich für solche Dinge wie Buchschreiben auch wieder Zeit habe.
War das mit dem Ort, das glaube ich sofort, weil kurzer Schwank aus meinem Leben. Ich war letzte Woche war ich auf einem Alpaka-Hof bei der lieben Tina. Lebenshof als Alpakas heißt der. Kann man nur leider ohne Hunde hin, aber wer mal Kraft tanken will, oder neue Energie braucht oder mal über das ein oder andere sinnieren möchte. Ich empfehle diesen Lebenshof Alpakas in Ziemitzhausen. Ich mache jetzt Werbung aus vollstem Herzen. Sie hat mich nicht drum gebeten. Ich kriege dafür gar nichts. Aber ich finde, wir dürfen Dinge bewerben, die wir bewerben wollen.
Ja.
Also das ist ein absoluter Energieort. Das ist ein absoluter Ort zum Wohlfühlen. Wer mal irgendwie eine Pause vom Leben braucht, da ist der richtige Ort dafür. Also ich glaube
Ja.
definitiv, dass die Orte unfassbar wichtig sind, wo man sich aufhält. Und deswegen glaube ich, also wenn du dich mal eingelebt hast oder eingegroovt
Ja.
hast in dein
Ja.
Vagabundendasein, dann wird da viel Kreativität aus dir raussprühen.
Ja.
Ja. Okay.
Okay.
Ist eure Beziehung zu Menschen anders geworden? Durch das Umsetzen der Führungsmerkmale am Hund. Zum Beispiel seid ihr klarer geworden.
Kannst du mir die Frage nochmal wiederholen?
Ist eure Beziehung zum Menschen anders geworden, seit ihr quasi anhand der Führungsmerkmale am Hund arbeitet? Also seid ihr klarer geworden oder achtet ihr bewusst auf mehr Dinge oder? Wir splitten es einfach. Ist eure Beziehung zum Menschen durch die Arbeit mit dem Hund anders geworden?
Also auf jeden Fall und schon und ganz besonders in Bezug auf Führungsmerkmale, das kann ich schon in eins zusammenfassen. Warum? Weil also ich führe ja nun mal ein Team. Ja, ich will jetzt nicht sagen, mein Team ist mein Rudel. Ja, aber durch die Arbeit mit dem Hund und die Frage, was braucht der Hund und so weiter. Und das sind nicht nur Führungsmerkmale, es sind auch die Rollen im Rudel, es sind viele Aspekte aus unserer Arbeit. Habe ich die Führung meines Teams und der Menschen um mich herum, durchaus auch der Hundehalter, auf jeden Fall hat sich die verändert und auf jeden Fall ist die nicht mehr so wie was weiß ich, 2015, wo ich noch das erste Team hatte. Ich habe mich sehr damit beschäftigt, welche Persönlichkeiten habe ich in diesem Team, wie denken die, wie fühlen die, was machen die und wie kann ich mit denen so kommunizieren, dass am Ende des Tages das Ergebnis auch rauskommt, was ich mir wünsche. Also auf jeden Fall ist das so, definitiv, ja.
Also bei mir ist es nicht durch die Führungsmerkmale, weil ich führe ja kein Team. Ich bin ja nur ich und meine Hunde und so. Aber ich merke, dass der Bezug zum Menschen anders geworden ist durch die Arbeit am Hund, durch dieses gezielte, ich trainiere Menschen mit ihren Hunden und so. Also es ist
Ja.
einfach inniger geworden. Ich lasse mehr Nähe zu tatsächlich. Und die Wertschätzung vom Menschen ist nochmal eine ganz andere geworden. Also dieses Tierschutzarbeit und so, das hat mich ja eher vom Menschen weggebracht und jetzt die Arbeit mit Mensch und Hund hat mich wieder dem Menschen näher gebracht. Und aktuell bin ich ja in einer sehr, sehr krassen Entwicklung drin, das haben wir heute früh ja schon festgestellt. Da merke ich einfach, seit so gut anderthalb Jahren bin ich in meiner Persönlichkeitsentwicklung auch vorangeschritten und habe noch mal ganz andere Dinge über mich selbst kennengelernt oder habe mich selbst noch mal anders kennengelernt. Ich glaube, so ist es richtig. Ja.
Ja.
Also auch die Wertschätzung von einem selbst und so, das kann sich auch durch Hundetraining ändern. Ich empfehle, werdet Hundetrainer. Nee, Quatsch, das geht natürlich auch immer darum, was lernt man und wie lernt man das und so und ja.
Ja.
Okay.
Mika ist übrigens gerade da und besucht mich. Das hat
Ach,
er schon
schön.
lange nicht mehr gemacht beim Podcast, gell? Du kleine Klemmlippe. Ja. Jetzt trampelt er auf meinen Ordnern rum. Was braucht Frauchen auch Ordner, gell? Ja.
Okay, wovon wart ihr früher bei Hunden vollkommen überzeugt und seht das heute komplett anders?
Oh, ich glaube, das ist keine Überraschung, wenn ich das beantworte. Also, ich war früher sowas von positive Bestärkung. Also, ganz früher, ne, das lassen wir jetzt mal weg mit den Schäferhunden, aber ich war also zu Tode überzeugt davon. Zu Tode überzeugt davon. Das habe ich ja, glaube ich, im Podcast schon mehrfach gesagt. Wenn die Anita von damals, die Anita von heute treffen würde, die würden sich die Köpfe einhauen. Also wirklich, das ist so konträr. Nicht, dass ich sage, positive Bestärkung gehört nicht ins Hundetraining. Ne? Nicht, dass man mich falsch versteht, aber damals, das war, boah, ich habe jeden in Grund und Boden diskutiert und habe alles, Verhalten von Hunden, alles irgendwie erklärt über Lerntheorie und so weiter. Und du hast mich davon auch nicht weggekriegt. Also das war unglaublich. Ich war besessen. Und das ist ja heute, natürlich hat Lerntheorie immer ihren Teil irgendwo in der Erziehung des Hundes, ist ja klar, natürlich auch wenn es um Hörzeichen geht und so weiter. Aber ja, da war ich, boah, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also,
Naja,
besessen.
und wir geben ja auch wirklich Feedback also Feedback den Hunden. Und wir wollen das ja auch, dass unsere
Ja.
Kunden ihren Hunden Feedback geben, auch wenn man das immer nicht so, also als auch wenn sich das Gerücht immer noch sehr stark hält, dass wir nur negativ arbeiten oder negativ arbeiten und so weiter. Ja.
Ja.
Boah, bei mir ist das nicht so klar, weil ich habe ja ganz viele Methoden durch und so richtig überzeugt. Boah, das ist echt schwierig. Bin gut, ich war früher so jemand, der sagt, der Hund muss erstmal ankommen und dann geht's mit der Erziehung los. Da bin ich gänzlich weggekommen davon. Und was mir nicht so klar war, ist, dass Hunde so tiefgründig und innig und so weiter mit dem Menschen agieren können. Das war mir, da bin ich mittlerweile
Ja, das,
felsenfest davon überzeugt.
aber tut, das war bei mir genauso, als ich in dieser Konditionierungsschiene drin hing. Also jetzt mal wirklich negativ ausgedrückt, ja, damals hätte ich es bestimmt anders ausgedrückt, negativ ausgedrückt war für mich der Hund eine Reizreaktionsmaschine. Weißt du? So. Und das, was ich heute über Hunde weiß, was ich darüber weiß, wie sie die Menschen spiegeln, wie sie auf Emotionen reagieren, und so weiter. Es gibt eine neue Studie, by the way, will ich mal an der Stelle anbringen. Die hat, ich will es jetzt nicht falsch sagen. Also Leute, wenn ich es jetzt falsch sage, es tut mir leid, aber es geht ja um die Sache. Also die Augenbewegungen von Hunden wurden gemessen, wenn der Mensch, der Besitzer, gegen moralische, ja, also sich unmoralisch verhalten hat. So. Ja, und dann hat man nachgewiesen, dass Hunde darauf reagieren. Da gibt es ja viele andere Experimente, von denen habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Kommen neue Sachen auf, wo ich denke, boah, Wahnsinn, das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Wahnsinn einfach, ja. Ich werde nie vergessen, als ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, dann ist es doppelt, ist auch egal. Ich werde nie vergessen, wie ich durch einen blöden Zufall bin ich auf dem Hundeplatz gelandet und da war Agility-Training oder ein Agility-Seminar so mit einer Referentin und da ist eine Halterin gewesen, die hat ihren Hund zu einem Hindernis geschickt und anstatt drüber zu springen, ist der Hund außen herum gelaufen. So. Und dann sagt die Trainerin, ja, Das liegt daran, dass der Winkel deiner Füße zum Hindernis falsch war. Mach mal den Winkel deiner Füße zum Hindernis so und so. Dann nimmt der Hund das Hindernis so. Sie ändert den Winkel ihrer Füße. Der Hund springt. Und ich sitze da. Ich hatte, wie nennt man es? Das war eine Erleuchtung, ja. Weil ich dann gesagt habe, jetzt warte mal ganz kurz. Wenn es möglich ist, dass ein Hund, und im Agility stehen die hoch im Trieb, ja, also, ne, die sind da nicht im Watschelgang unterwegs, die stehen hoch im Trieb, die haben ein Ziel, die Hund und so weiter. Wenn es möglich ist, dass ein Hund in einer Hochgeschwindigkeitssituation noch mitbekommt, wie der Winkel der Füße des Menschen zum Hindernis ist, Alter, das war die Erkenntnis des Jahrhunderts. Und dann habe ich gedacht, ach du Scheiße, ey, überleg dir das mal, wenn der das mitkriegt, was das bedeutet, nicht, dass ich das nicht wusste, aber es hat eine andere Wertigkeit bekommen. Was bedeutet es dann, wenn ich beispielsweise beim Spazierengehen erst zu dem Fremdhund gucke, dann zu meinem Hund und wieder zum Fremdhund? Ja, das ist ja also ein eindeutiges Kommando, mach du das, kann ich körpersprachlich dem Hund gar nicht geben. Und das war, also das war, boah. Alles Dinge, die ich damals nicht wusste. Also,
Ja,
ja.
woher auch? Woher auch? Kannst ja nicht
Ja.
alles wissen. Und
Doch.
wenn es jetzt ja immer noch Studien gibt, also das zielt ja alles auf die Moralvorstellung von Hunden und so weiter ab. Und das hat man
Ja.
denen ja ganz lange abgesprochen,
Abgesprochen,
dass es
ja.
ja nur Hunde sind. Und das, wenn ich mittlerweile höre, da werde ich richtig, also nicht, ich bin ja nicht mehr so impulsiv, aber da mit
Ja.
diesem Satz kann ich gar nichts anfangen.
Ja. Ja.
Also ja, der Blickwinkel der Menschheit hat sich glücklicherweise auf Hunde geändert.
Ja.
Okay, wann merke ich, dass der richtige Zeitpunkt für einen Zweithund ist? Alter, Ersthund entscheidend?
Ja, da habe ich dann doch vielleicht eine klare Meinung zu. Also erstmal, das Erste wird nicht überraschen, das hat sich hoffentlich mittlerweile rumgesprochen. Erstmal solltest du mit dem Ersthund natürlich keine Schwierigkeiten haben. Ja, und ich meine keine Schwierigkeiten. Nicht geht so. Warum? Weil du nicht weißt, also du weißt es nicht, aber ich weiß es ja, wenn du einen zweiten Hund dazu nimmst, hast du automatisch, selbst wenn die sich nicht leiden können, hast du eine Rudeldynamik. Das heißt, du musst davon ausgehen, erstens, der Ersthund guckt sich das vom Zweithund ab und zweitens, die Schwierigkeiten, die du hast, werden sich verstärken. So. Deswegen wirklich seid ehrlich zu euch. Ja, ihr solltet mit dem Ersthund keine Schwierigkeiten haben. Das wäre gut. Dann ist es so, also ich persönlich würde natürlich niemals empfehlen, zu einem 2-, 3-jährigen Hund sich einen nächsten Hund dazu zu nehmen. Warum? Weil, nochmal, ich habe es eben beim Welpen schon ein bisschen beschrieben, du musst diesen Hund, den du hast, erstmal kennenlernen. Und das braucht Zeit, ja. Wie bei mir meine Genesung, es braucht Zeit. Und mit 2 sowieso sind die mitten in der Entwicklung, mit 3, naja, und ich sage ja immer unter jeder Pfote 1 Jahr, also 4 Jahre, wenn der Hund 4 Jahre alt ist, dann kannst du ziemlich sicher sein, du hast sehr viel mit ihm schon erlebt, du hast ihn in sehr vielen Situationen kennengelernt und du kannst ihn einfach einschätzen. So, insofern alles unter 4 Jahre würde ich keinen Zweithund dazu nehmen aus den genannten Gründen. So, nach hinten raus mit dem Alter, da scheiden sich die Geister. Auch da, man muss seinen Hund kennen, wie ist der mit anderen Hunden, wie ist der womöglich auch mit Welpen. Also ich denke, bis zum Alter von 8, 9 Jahren, je nach Fitness des Ersthundes, kann man schon einen zweiten Hund dazu nehmen. Irgendwann wird es einfach kritisch, wenn dann ne, körperliche Gebrechen oder sowas oder Schmerzen oder was auch immer dazu kommt, dann ist es natürlich, auch da kannst du natürlich theoretisch einen Zweithund oder einen Welpen auch dazu nehmen, aber dann hast du halt extrem viel Arbeit, weil du bist es deinem Althund schuldig, dass du den Welpen vom Hals hältst. Ja. In meinem Fall war es ja so, glaube ich glaube, Rudi war
7.
8 oder 7, 7,5. Das war für mich persönlich das perfekte Alter. Ich habe einen stabilen Althund, gut im Sozialverhalten und so weiter. Der junge Hund kann von ihm lernen. Ja. Aber nochmal wirklich wichtig, das Wichtigste, hab keine Schwierigkeiten mit deinem Ersthund. Das fliegt dir um die Ohren, egal wie gut du bist, ja, in dem, was du tust. Gegen Rudeldynamik kannst du dich nicht wehren. Und ich habe ja, glaube ich, in einem anderen Zusammenhang, ich habe ja auch mal erzählt, wie die Beziehung so zwischen Mika und Rudi war. Und es war ja so, dass eigentlich der Rudi, der hat gesagt, was ist das denn? Ja, das hast du denn da ins Haus geschleppt, ja. Und obwohl er war auch nicht mega angekotzt oder so, aber also ich glaube, wenn du ihn gefragt hättest, hätte er gesagt, also das Ding brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Und trotzdem hat er schon als Mika 11 Wochen alt war oder so, von der Situation habe ich mal erzählt, mit dieser Border Collie-Hündin, die den Mika so eingenordet hat, zu Recht, ja. Und selbst da, wo ich wirklich gesagt hätte, nach den 3 Wochen, die haben gar keine Beziehung und er will auch keine Beziehung zu dem anderen. Da war er derjenige, der aus der letzten Ecke angeschossen kam und er sagt, pass mal auf, ich kann ihn zwar nicht leiden, aber er gehört zu meiner Familie und das lässt du schön bleiben. Ja. Also da passiert was. Da machst du nichts. Da machst du nichts. Ja, da passiert was zwischen den Hunden. Und ja, deshalb finde ich das Wichtigste, wie weit man mit dem Ersthund ist.
Also beim Sam und Maui ist es auch so, die brauchen sich nicht unbedingt, aber wenn ich die gezielt zu zweit im Hundekontakt einsetze, dann sind die sich sehr einig. Also das, man kann sich vor Rudeldynamik nicht verwehren, das geht einfach nicht. Ich gehe damit keinen alten Hund zu einem Welpen. Das habe ich gemacht, oder nicht Welpe, aber Junghund habe ich gemacht. Fand ich blöd, mache ich nicht mehr. Und ich würde vom Alter her auch so viel Abstand lassen, dass unter normalen Umständen, das hatte ich ja beim letzten Mal, glaube ich, schon gesagt, unter normalen Umständen, wenn einer stirbt, also im hohen Alter, dass der andere immer noch da ist und dass sie nicht kurz darauf quasi, also es kann natürlich immer passieren, aber dass die Chance weniger ist, dass die relativ zeitnah hintereinander sterben. Einfach, das ist was Egoistisches, da geht es eher darum, verkraftest du das ja oder nein.
Und
Ja.
schafft euch nicht einen Zweithund an, weil ihr denkt, dann können die so schön miteinander spielen.
Nee, das machen sie eh nicht, in der Regel.
Deswegen, naja, es kann passieren, aber. Das muss nicht unbedingt was Gutes bedeuten.
Ah, okay, so. Was haben euch Hunde über euch selbst beigebracht?
Also, bei mir ist es so, dass mir Hunde immer noch jeden Tag, meine eigenen und auch auf Seminaren, vor allen Dingen zeigen, was ich nicht kann. Also nicht so wie sie. Und das sind zwei Sachen. Das eine ist, wenn ich morgens die Terrassentür öffne und die Hunde in den Garten lasse und die dann mit großen, freudigen Augen da stehen und sagen, guck mal, es ist ein neuer Tag, ist das nicht geil? Komm, wir machen irgendwas Schönes. Ich kenne, also es gibt bestimmt auch andere Hunde, aber alle meine Hunde, die ich jemals hatte, die waren immer gut gelaunt. Die waren einfach immer gut drauf. Die waren jederzeit zu animieren, irgendwas Tolles miteinander zu machen. Und ja, so wäre ich auch gern. Also weißt du, ich bin sowieso ein sehr glücklicher Mensch, ne? Darum geht es nicht, aber ich bin halt ein Mensch. Und ich habe eben nicht dieses, habe ich gerade heute Morgen wieder gedacht. Ich guck die an und denkt, das gibt's doch nicht, ja? Ihr liegt da und schlaft und dann komme ich runter und ich öffne die Tür und sofort ist dieses Strahlen und diese gute Laune und dieses, was wir Menschen halt nur unter großen Mühen lernen können, dieses Leben im Hier und Jetzt. So wäre ich auch gern. Also in der Qualität, ja. Und auch in der Quantität, ehrlich gesagt, ja. Möchte auch jeden Tag herumspringen in meinem Garten und sagen, yay, ein neuer Tag. Das bewundere ich an Hunden einfach unfassbar. Und das andere, das bewundere ich fast noch mehr, haben wir auch in einem anderen Zusammenhang drüber gesprochen. weißt du, ob das jetzt meine Motte war oder ob das der Rudi war, als er sich verletzt hat. Oder auch vom Luigi habe ich auch mal erzählt, der einen Kreuzbandriss hatte. Ja, dieses, also das hat, das, ich denke bis heute darüber nach, ob es wohl so ist, dass ein Hund, der verletzt sich, dann hat er in dem Moment, wo das ist, hat er Aua. Dann wird er behandelt oder operiert. Ich meine, sowohl bei Motte als auch bei Luigi waren das ja wirklich große OPs, ja. Und das werde ich nicht vergessen. Wir am nächsten Morgen nach einer schweren OP, da würden wir Menschen, Jules, wir wären 4 Wochen bettlägerig, ja. Vor mir steht, als wäre gar nichts gewesen, an ihre Spielkiste geht, mir einen Ball vor die Füße schmeißt, ja. Weißt du? Und ich denke, da denke ich seit Jahren schon drüber nach, wie funktioniert das, ja? Weil du denkst ja, Mensch, du musst doch Schmerzen haben. Aber ich glaube, durch die Tatsache, dass ein Hund das nicht weiß, weißt du? Er weiß ja nicht, dass er jetzt schlimme Schmerzen haben müsste. Oder der Hund in Anführungsstrichen bewertet das anders. Ich kann das nicht richtig in Worte fassen, aber auf jeden Fall gehen die mit wirklich schlimmen Sachen ganz anders um als wir. Und so wäre ich auch gern. Oh, so wäre ich auch gern. Ja, was hätte ich mir Frust erspart bei meinem Sprunggelenk, wenn ich so hätte sein können, wenn ich am nächsten Morgen wieder losgesprungen wäre und gesagt hätte, oh ja Gott, ich habe da jetzt so ein Metallgestänge im Fuß. Egal. Ja, das ist, dass ich bewundere Hunde so dermaßen dafür, ja. Das kann ich, das ist, als der Luigi hier mit seinem Kreuzbandriss bei mir durch den Garten gehüpft, der hat einfach gesagt, ja, okay, tut weh, dann, ich habe aber ja noch 3 Beine. So. Weißt du? Der hat einfach den Fuß angewinkelt und hat gesagt, ja, tut weh, egal, ich habe noch 3 Beine. So. Und hat sich einfach stumpf benommen, wie ein
Wie
ganz
immer.
normaler Hund, ja. Und die Motte nach der schweren OP genauso. Wie machen die das? Ich weiß es nicht. Wie machen die das? Und warum können wir Menschen das nicht? Boah, was würden wir uns Dinge ersparen, ja? Und also insofern habe ich mehr gelernt, habe ich von Hunden mehr gelernt, was ich alles nicht kann als Mensch, als was ich gut kann. Wie war die ursprüngliche Frage nochmal?
Was haben euch Hunde über euch selbst beigebracht?
Ach so, ja, genau. Wie ich weiß, dass ich nichts weiß, das haben mir Hunde beigebracht.
Naja, vor
Nein,
allem auch
ja, erzähl.
bedingungslos zu lieben zum Beispiel. Also
Ja.
haben sie nicht beigebracht, aber das schlägt ja auch in die Kerbe, was man nicht kann als Mensch.
Ja.
Oder was ich finde, was ich ganz viel momentan feststelle, ist, sie zeigen so eine Gütigkeit. Ich weiß nicht, wenn ich meine Hunde anschaue, denke ich mir, wie gütig bist du denn zu mir? Wie krass bist du denn? Oder im Hier und Jetzt zu leben. Das ist ja das, was Hunde einfach tun. Und ich glaube, das kommt da auch ein bisschen dessen, was du meinst, wenn die eine OP hatten und so. Sie leben einfach im Hier und Jetzt. Sie denken nicht drüber nach, was war denn gestern, sondern die sagen, ja, heute ist ein Tag, ich bin genau der gleiche wie vorher noch. Wo der Mensch halt nur verkopft an Dinge rangeht. Oder meistens nur verkopft an Dinge rangeht.
Ja.
Oder was mir zum Beispiel meine kleine Oma beigebracht hat. Also zum einen feiere ich sie einfach sehr, dass sie im hohen Alter auch immer noch so witzig ist und ganz normal so vor sich hin lebt. Aber was die mir beigebracht hat, ich meine, die wiegt 2,8 Kilo und war schon immer die krasseste von allen. Also im Sinne von, die hat einfach schon immer genau gewusst, was sie wollte und hat ihren Kopf einfach durchgesetzt, weil es ihr gar nicht so, also weil sie klar wusste, sie ist klein, aber es war ihr einfach egal.
Ja.
Also sowas finde ich beeindruckend einfach.
Ja. Also ich wäre wirklich im nächsten Leben gern ein Hund. Also natürlich
Unter den
nur bei
richtigen, genau.
der Balserin natürlich, ja. Doch, das ich oh, das ist Ist ein Gedanke, der mich immer wieder begleitet. Wie wäre das, wenn ich morgen aufstehen würde und wäre ein Hund? Wie würde ich meine Umwelt wahrnehmen? Ich würde so gerne so fühlen können, wie Hunde das tun. Ich würde so gerne allein die Wahrnehmungsfähigkeit, da beneide ich sie schon drum ohne Ende, ja. Das wäre schon toll, aber tja, wir wurden mit zwei Beinen geboren.
Ja, es gibt auch zweibeinige Hunde bestimmt.
Bestimmt. Ja.
Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ah, oh, wir machen heute voll die Lobpreisung an unsere Hunde. Das gefällt mir sehr gut.
Ja, da
Gefällt
gehört's auch.
mir. Ist echt so. Okay. Wie schützt ihr euch emotional im Beruf als Hundetrainer?
Ja, also,
Ich will das
das
kurz
ist
beantworten für mich, weil meine Antwort wird sehr kurz ausfallen.
ja.
Ich habe noch nicht den richtigen Weg gefunden. Ich schiebe viel weg tatsächlich, aber das ist nicht richtig, das wegzuschieben, sondern es erstmal gar nicht ranzulassen, ist erstmal die Wichtigkeit. Und ich habe noch nicht für mich den richtigen Weg gefunden. Ich kann mich abschotten, ich kann auch nach zwei, also wenn mich was sehr, sehr, sehr beschäftigt, dann kann ich das auch nach 2 bis 3 Tagen wieder loslassen. Aber wichtig wäre für mich mal, die Dinge nicht so nah ranzulassen.
Okay. Ich glaube zum einen, dass das ein bisschen auch abhängig ist vom Persönlichkeitstyp. Es ist davon abhängig, so schlimm das klingt, wie viele Negativerfahrungen man im Leben so gemacht hat und wie man da rausgekommen ist. Und ich persönlich muss da Stand heute gar nichts mehr aktiv tun. Also ich habe, glaube ich, mal ich glaube, es war sogar auch in der Fragerunde gesagt, es gab eine ganze Weile, man kann da mit Visualisierung arbeiten, dass man, bevor man in die Arbeit geht, also Start- und Stopp-Rituale habe ich immer noch, aber dass man so eine Visualisierung macht, dass man in so einer Hülle sitzt und dass da zwar die durchsichtig ist zum Beispiel, das heißt, ich sehe, ich kriege schon mit, ich bin empathisch, was draußen passiert, aber es kann eben nicht zu mir vordringen. Das habe ich lange Jahre gemacht. Vor den Seminaren hat mir auch immer geholfen. Ich habe aber irgendwann gemerkt, ich brauche das nicht mehr. Ich muss jetzt, also von daher kann ich jetzt nicht sagen, was tue ich aktiv, weil ich würde sagen, ich tue da aktiv gar nichts. Es gab für mich eine Zeit, die kann ich schwer benennen. Es war oder eine Erkenntnis, die ganz wichtig Einfluss darauf genommen hat. Und es war die Erkenntnis, ich kann die Welt nicht retten. Also ich kann oder ich kann nicht alle retten. Als junger Trainer war das anders. Ich wollte alle retten. Und wenn du das versuchst, lässt du alles an dich ran, weil du dich ja darin fallen lassen willst und weil du denkst, wenn ich mich da rein fallen lasse, dann kann ich auch am meisten bewirken. Also das war schon mal eine Erkenntnis, so geht's nicht. Ich kann ja, mein Weg war ja gepflastert von einigen Burnouts aus Gründen. Und das war das Wichtigste. Das, was Wichtigste war, auch wenn ich jetzt auf Seminaren sehe oder wir machen ja immer nach den Seminaren internes Feedback und wenn ich dann merke, da ist ein Trainer, der sagt wirklich, hey, ich habe alles gegeben, ja, für dieses Team, ich habe alles gegeben, ich habe alles erklärt, was ich konnte, ich bin mit dem Ergebnis nicht zufrieden, das nimmt mich mit in irgendeiner Form, dann sage ich diesen Satz auch immer, sorry, du kannst nicht alle retten, ja, und ja, ich weiß nicht, ob es das jahrelange Training war, sich aktiv abzugrenzen gegenüber den Dingen, die da von den Kunden kommen, ob es das jahrelange Training war oder ob es eine Frage des Alters ist. Ich weiß es nicht. Bei mir ist es halt so mit den Kunden, dass wo arbeite ich mit den Kunden auf den Seminaren, da sind, was weiß ich, ich sage jetzt mal 25 Kunden und dann sind da noch 5 Leute Team. Und in meinem Kopf ist immer, du musst stehen bleiben, wenn alle anderen umfallen. Ja, das ist elementar. Und das führt dazu, dass ich bestimmte Dinge gar nicht, also, oder dann, dass mein Kopf mir sagt, bestimmte Dinge darfst du nicht an dich ranlassen. Weil wenn du die ranlässt, dann macht das was mit dir. Und dann kann es sein, dass du diese Position oder diese Rolle, die du eben in die, auf diesem Seminar hast, nicht ausfüllen kannst, weil du den Überblick verlierst, weil du so sehr mit dir selber beschäftigt bist. Aber das ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, Jules. Also ich kann das nicht sicher sagen. Ich kann dir sagen, dass manchmal, also wenn ich ganz ehrlich bin, und da ist jetzt zum Beispiel ein Feedback und die Kunden geben Feedback und es gibt emotionales Feedback, also die Leute weinen oder, also natürlich vor Glück, aber die Leute weinen oder sagen irgendwas sehr Tiefgründiges oder so, oder und ich dann ins Team schaue und sehe, manche haben irgendwie feuchte Augen, weil sie das so berührt und so. Manchmal denke ich, ich würde mir wünschen, ich würde das auch so sehr an mich ranlassen, aber das kann ich einfach in der Rolle und der Funktion, die ich da habe, nicht. Also bevor bei mir was passiert, was ich mit nach Hause nehme und wo ich mich dann irgendwie lang mit beschäftige, also da muss schon wirklich was passieren. Da muss schon wirklich irgendwas sein, das mit mir. Das heißt nicht, ist mir egal oder so, ne? Also, das heißt nicht, ist mir egal, aber ich habe einfach so einen inneren Schutzpanzer, der bestimmte Dinge nicht durchlässt, solange ich in dieser Position bin, dann Überblick haben zu müssen. Und das finde ich auch wichtig. Das war alles mal anders, wie gesagt, ja, aber die Lebenserfahrung hat halt gezeigt, so geht es auf Dauer nicht. Also das schaffst du auf Dauer nicht. Du kannst nicht Sachen mit nach Hause nehmen und du kannst nicht 2 Wochen über einen Fall nachdenken. Das zieht dir so viel Energie, dass es dann an einer anderen Stelle fehlt. Ja.
Also was ich mittlerweile gelernt habe oder lernen durfte und auch umsetzen kann, ist, dass wenn Menschen kommen, da merkst du ja oftmals, das Thema ist nicht, der Hund macht die Dinge, weil er geil drauf ist, sondern weil irgendwelche ungelösten Dinge bei Menschen selbst sind oder
Ja.
der Mensch projiziert auf den Hund irgendwas oder. Da habe ich mir sehr schwer getan, die Kunden dann quasi nach Hause fahren zu lassen mit der Aussage, ich habe dir jetzt gezeigt, was am Hund in Anführungszeichen manipulierbar ist. Das ist das falsche Wort. Mir fällt es noch nicht gerade richtig ein. Ich habe dir alles gezeigt, was ich dir zeigen kann, was in meiner Macht steht. Aber für alles andere solltest du jemand anderen konsultieren,
Ja.
weil das liegt nicht. Ich bin da nicht gelernt drin und ich will nicht den Fehler machen. Und das davor, da hast du mich schon ganz früh gewarnt und das da habe ich mich immer versucht dran zu halten. Ich will niemals den Fehler machen, dass ich bei einem Menschen was öffne, was ich nicht mehr geschlossen bekomme. Also, dass ich
Genau.
irgendwelche Wunden aufreiße, Emotionen aufreiße, die dann bleiben aufgrund meiner Aussagen. Also heißt nicht, dass ich nicht empathisch bin. Mittlerweile weiß das, glaube ich, jeder, dass ich ein sehr empathischer Mensch bin. Ich gebe immer alles und höre auch zu und versuche auch Ratschläge zu geben, alles, was in meiner Macht steht. Aber dann hört es halt auch einfach auf. Mir fehlt ja auch die Kompetenz. Ich bin kein Psychologe. Und bin kein Menschencoach und mittlerweile bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich diese Leute dann einfach zu Alex weiterleiten kann,
Ja, ja.
weil das das Einzige ist, was wirklich dann unterstützen kann auch, ja.
Ja. Ja.
Ja. So. Und dann haben wir noch. Okay, jetzt habe ich die Reihenfolge ein bisschen blöd gewählt, aber gut. Was war euer krassester Fall bisher?
Oh, willst du das erst beantworten?
Ja, ich
Kann ich
überlege
drüber
auch schon die ganze
nachdenken?
Zeit. Puh. Oh, ich finde, die Definition krass müsste man irgendwie mal festlegen. Geht es darum, krass im Sinne von hat uns viel bewegt? Geht es darum, war ein krasser Hund oder war ein Hund, der nicht ohne ist? Wenn wir das festlegen, glaube ich, tun wir uns einfacher.
Ja, also ich sag mal so, in der Regel sind ja, also würde ich jetzt mal behaupten, in der Regel sind die krassesten Fälle ja die, wo du als Trainer in eine Situation gekommen bist, ja, die zu deinem Nachteil war. Ja, also würde ich jetzt mal sagen, in die Richtung geht das, ja. Also, ich tue mir da ein bisschen schwer, aber ich, damit man ein bisschen aktuell bleibt, das war sicherlich nicht der krasseste Fall, aber das war ein krasser Fall. Das war Gimli, der Border Collie. Das war aber deshalb für mich krass, weil das seit sehr langer Zeit, also ich habe ja mit solchen Hunden gar nicht mehr gearbeitet, weil ich gesagt habe, ich will das nicht bei HTS haben. Es gibt genug gute andere Trainer in Deutschland, die sich mit Aggression gegenüber Menschen auskennen. Und naja, es kam halt eins zum anderen und dann habe ich halt doch mit dem gearbeitet und es war halt seit sehr, sehr langer Zeit. Das erste Mal wieder ein Hund, der ganz klar gesagt hat, ich mach dich platt. Ja, so. Und das ist kein schönes Gefühl, weil du bist, also das Video gibt es, glaube ich, auch noch auf meiner Hundeteam-Schulen-Seite. Das ist kein schönes Gefühl, weil du also erstmal mit dieser Energie, also ich mag es ja auch ein bisschen, ich bin ja ein bisschen pervers, was das angeht, aber also ich mag auch ein bisschen diese Energie. Trotzdem ist es krass, auf diese Energie irgendwie klarzukommen. Und wenn du dann die ganze Zeit nur dabei bist, zu versuchen, auf den Beinen zu bleiben, dann ja, weiß ich nicht. Also brauche ich jetzt nicht unbedingt dreimal die Woche oder so, ja. Ist einfach nicht mein Typ Hund. Und am Ende des Tages muss man ja sagen, dass der Rudi das geregelt hat und nicht ich. Weil ich
Runde
konnte
Rudi.
mich irgendwann, ja, ich konnte mich irgendwann nicht mehr auf dem Bein halten und dann ist der halt dazwischen und hat den mal eben erklärt, dass man das mit dem Frauchen nicht macht. Also das ist das, was mir frisch in Erinnerung geblieben ist. Da ich aber schon seit Jahren mit solchen Hunden nicht mehr arbeite, muss ich sagen, weiß ich nicht, mir fällt noch ein, weil wir gerade über Alex gesprochen haben. Gott, wie hieß denn der erste Mini-Aussie von der Alex? Weißt du das?
War das ein Mini-Aussie?
Ja, der erste war ein
Fritzi.
Mini-Aussie. Oh. Fritzi, genau, ja. Das war, glaube ich, in München, soweit ich mich erinnern kann. Der Hund war auch krass. Also, der war so, also, der ist gegen alles scheißegal, ja, Menschen, Hunde, wurscht. Der war so außer sich, was man aber halt. Ich leider sagen muss, ich von vielen Mini-Aussies kenne. Ich glaube, dass das auch mit der kleingezüchteten Größe und dem Gehirn, was nicht mehr so richtig viel Platz hat im Kopf, zu tun hat, weil ich bei der Rasse wirklich viele kenne, die, boah, ne, ist
Ja.
echt nicht lustig und ist auch nicht mit drei Korrekturen getan oder so. Und den Hund habe ich ja dann später noch erlebt, weil auch als Alex schon im Team war und so, das, also ein Hund, der so reizempfänglich ist und derartig abartig hysterisch reagiert, das ist mit Sicherheit auch ein Hund gewesen, wo ich gesagt habe, boah, ey, das ist echt, boah, keine Ahnung, wo das hinführen soll, ja. Ja, und lass mich noch kurz überlegen. Ja, nee, also mich haben mal zwei Docken angefallen.
Ehrlich, weiß ich gar nicht.
Ja, das, da habe ich noch Hausbesuch gemacht. Und dann sagt die Hunde
Und
sind im
danach nicht
Hundezimmer.
mehr.
Die Hunde sind im Hundezimmer und ich sage, kann ich da einfach reingehen? Ja. Ja, und dann mache ich die Tür auf und natürlich ohne Maulkorb, ist ja klar, ne? Die haben es auch ernst gemeint und ich hatte einfach nur Glück, dass links, also beim Reinkommen links, war so eine Kommode und auf dieser Kommode standen zwei Blechnäpfe. Und die habe ich genommen und auf den Boden geschmissen. Und dann hat das gescheppert und Doggen sind zwar sehr wehrhaft, aber in der Regel auch sensibel. Und dann sprangen die zurück und dann erstmal das Zimmer zugemacht. Und habe gesagt, wäre nett gewesen, hätten sie mir ein bisschen mehr davon erzählt. Ja, aber. Also wenn ich das Wort krass höre, dann geht es bei mir immer in Richtung, der Hund greift Menschen an. Weil der Hund greift Hunde an. Ja Gott, das haben wir ständig.
Also bitte, als hätten wir das ständig was. Ich habe das nicht
Ja.
ständig.
Ach doch, komm jetzt. Egal welches Seminarthema, was ist denn das, ist denn das Hauptthema? Das Hauptthema sind Hundebegegnungen
Ja
immer.
gut, Leinenaggression, aber das heißt ja nicht, der Hund greift andere Hunde an. Das ist einfach nur, da stehen
Ja,
dann
das
zwei
kann
Beine
man sehen, wie man
nebeneinander. Ja,
will.
also bitte.
Ja,
Greift andere
ja.
Hunde an, ist eher so, der beißt sich fest und man muss trennen oder so.
Ja, gut, das haben wir gar nicht.
Selten, ja.
Bin ich
Ja.
auch froh drum.
Ja.
Ja.
Ja, und ich weiß nicht, was mein krassester Fall war. Das ist echt schwierig. Ich habe im Training einen Aussie, der gegen Menschen geht. Der ist mal so und mal so. Mal ist er krasser, mal ist er nicht krasser. Da finde ich aber eher das Krasse an diesem Fall, dass das Frauchen von diesem Hund nie aufgibt und jetzt einfach ihre Einstellung zu der ganzen Geschichte so geändert hat, dass es echt einfach was Schönes ist, weil ich mag diese Energie nicht von dem Hund. Also ich ertrage das, das habe ich ja, glaube ich, auch schon mal gesagt im Podcast. Ich arbeite
Ja.
das, wenn jemand zu mir kommt, ich schicke keinen weiter oder weg. In der Regel. Ich ertrage das auch, aber ich mag diese Energie nicht. Das ist einfach nicht das. Also ich habe früher mal gedacht, dass ich da richtig geil drauf sein werde irgendwann mal, weil ich immer gedacht habe, okay, ich möchte Menschen, die so einen Hund haben wie der Sam zum Beispiel, möchte ich weiterhelfen. Das möchte ich auch nach wie vor. Aber ich bin da nicht geil drauf und ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit Ego zu tun, wenn man da wirklich so geil drauf
Ja.
ist.
Absolut, ja.
Ja. Also die Sabrina Neuhof zum Beispiel aus dem Team, die könnte mit Sicherheit die Frage ein bisschen anders noch beantworten, weil die arbeitet ja viel auch mit dem Tierheim zusammen, wo auch Hunde
Ja.
schon ihr vorgestellt wurden, die sonst hätten eingeschläfert werden müssen oder so. Also
Ja.
krasse Fälle. Ich finde beeindruckend, wie Menschen mit sowas umgehen, wie Menschen dranbleiben, was Menschen alles tun, um dem Tier zu helfen. Sowas ist das, was mich beeindruckt und nicht die Tatsache, boah, ich bin so ein krasser Typ und kann damit richtig gut umgehen, sondern, also es sind nicht die Hunde, die mich da beeindrucken. Natürlich mag ich die Hunde trotzdem genauso, weil wenn man denen wirklich helfen kann, dann entwickeln die sich ja auch richtig, richtig gut. Und oftmals hat es ja einen Sinn oder einen Grund, warum ein Hund so ist, in der Regel. Okay, ich lehne mich jetzt
Ja.
laut ein bisschen weit aus dem Fenster, aber vielmehr finde ich beeindruckend, was die Menschen daraus machen.
Ja.
Und die wurde ja selbst schon geschreddert von dem Hund, von daher würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das ein krasser Fall ist. Das war halt für mich krass, aber nicht für die Menschheit da draußen. Also,
Ja.
ja. Und ansonsten krasse Fälle. Krass finde ich zum Beispiel, wenn Menschen kommen, die waren schon bei x-beliebigen Trainern und letztendlich guckst du dann auf den Hund und siehst eigentlich was ganz anderes, als dieser Trainer gesehen hat oder man sieht Potenzial in dem Hund. Sowas finde ich krass. Das mag
Ja.
ich, das liebe ich und dafür stehe ich jeden Tag auf und mache Hundetraining. Tja.
So, fertig.
Mega niedlich Moment.
So schlimm war es gar nicht. Wir brauchen gar keinen niedlichen Moment. Also,
Wir
ach,
brauchen
ich
immer
weiß
einen.
nicht, ob ihr das da draußen verstehen werdet können. Was ist denn das für ein Deutsch? Egal. Also, ist es so. Ich füttere meine Hunde nicht zu festen Zeiten. Ja, nicht aus Prinzip nicht, sondern das war schon immer so. Und dann ist es jetzt auch so. Das heißt, es kann sein, bei uns ist jetzt gerade kurz nach 12, ich gehe jetzt gleich runter, fütter meine Hunde. Es kann aber auch sein, ich mache das um, keine Ahnung, um 14:30 Uhr oder ich mache es um 18 Uhr oder whatever. So. Und jetzt habe ich Gott sei Dank, oder was heißt Gott sei Dank, wahrscheinlich auch dadurch, haben natürlich meine Hunde auch keine Erwartungshaltung auf Futter. Also, ne? Das kennen ja viele Besitzer, ne? Der Hund wird unruhig und so weiter, guckst auf die Uhr und sagst, ah ja, muss den Hund füttern. Also das haben meine Hunde nicht, weil es gibt eben keine festen Zeiten. So. Und das war so ein Tag, da hatte ich irgendwie vormittags ganz viel im Büro zu tun. Dann habe ich irgendwie noch den Wohnwagen eingeräumt und was weiß ich. Und dann war es irgendwann 2:30 oder so und ich habe mich auf die Couch gelegt und wollte ein bisschen Fernsehen. So. Es geht nämlich noch also Mika hat Niedlichkeitssteigerung, musste ich feststellen. Und dann kommt klein Mika an. Stupst meinen Arm hoch. Ich so, okay, ich streichel dich. Stupst mit der Nase die andere Hand an. Ich so, okay, ich streichel dich. Stellt seine Vorderfüße auf die Couch, leckt mir das Gesicht ab. Also, der hat aus seinem Niedlichkeitsrepertoire, ja, einschließlich Klemmlippe und allem, was er mit seinen kleinen Kippöhrchen so machen, der hat das ganze Programm. Und ich musste noch so lachen, weil ich lag auf der Couch und sage zu ihm, du Mika, das wird der nächste Mika-Niedlich-Moment, ja. So, und dann aber, und der hörte irgendwie, und es hörte einfach, es hörte nicht auf, es hörte nicht auf, und er wurde immer niedlicher, dann kam er von der anderen Seite, dann hat er mit der Pfote an meinem Bein gekratzt, dann ist er aufs Sofa gesprungen, Gott sei Dank war mein Mann nicht da, ja, dann hat er mit der Pfote an meinem Hintern rumgekratzt, und irgendwann denke ich so, was hat er denn? Weißt du? Irgendwann denke ich, was hat er denn? Was ist denn mit dem, ja? Naja, und dann irgendwie gucke ich auf die Uhr und da war es dann nicht, frag mich nicht, 18:30 Uhr oder sowas. Also da sind sie normalerweise gefüttert, ja. Und dann ging mir das Licht auf, dass der arme Hund Hunger hat. Und als ich dann von der Couch aufgestanden bin, bin in Richtung Küche gegangen, ist der mit 278 Sachen, ist der in die Küche geflitzt und hat sich vor seinen Napf gestellt, ja. Wahrscheinlich bin ich jetzt in vielen Augen ein böses Frauchen.
Ganz böse, ganz böse.
Aber ich habe den tatsächlich, also ich habe, das war es, wie viele erste Male mit Mika, ja, es war das erste Mal, dass ich gesehen habe, aha, so sieht er aus und so macht er, wenn er Hunger hat, sozusagen, ja. Genau, also das war unfassbar niedlich, das, ja.
Aber niedlich war es auch, finde ich, in Odendorf, als ich, das habe ich dir als Video, glaube ich, gezeigt, ich bin in der Mittagspause, da waren deine Hunde auf dem Platz und du hast irgendwas geholt, glaube ich, gerade. Und da bin ich in
Ja.
der Mittagspause mit dem Sam zu deinen Hunden dazu. Und der Mika wollte halt unbedingt den Sam aus dem Quark bringen und mit ihm spielen. Aber mein Hund ist ja mittlerweile schon ein bisschen älter und hat da nicht mehr so viel Bock drauf wie so ein kleiner zweijähriger Hund. Und dann hat er wirklich alle Schamoffensiven ausgepackt und hat alles, alles versucht und alles
Ja.
gemacht, dass er Sam wenigstens sich mal dazu herablässt, mal ganz kurz einen Meter mitzulaufen. Also es war sehr süß. Die Videos können bei mir angeguckt
Ja.
werden.
Also er ist schon sehr, sehr, sehr
Toll, einfach
ein
toll.
sehr, sehr spezieller Hund. Und wobei ich auch sagen muss, lass mal kurz überlegen, wo war denn das? Was war in Odendorf? Weil du hast ihn ja so gelobt, ne? Das letzte Mal, da hätte er sich so weiterentwickeln und er wäre gar nicht mehr auf Krawall gebürstet und so, aber tatsächlich war es das erste Mal so, das ist etwas, was ich normalerweise immer nur über den Rudi erzähle, auf den Seminaren. Also ich sage ja, ne, der will Konflikten aus dem Weg gehen, der wendet sich ab, der geht aus dem Kontakt, bla bla, außer es beißt einer rein. So, ne? Und das ist ja neu, auch das hat er sich früher gefallen lassen, da ist er dann einfach versucht, da aus der Situation zu kommen. Und das hatte ich jetzt zweimal mit Miguel in Odendorf. Das war einmal, frag mich nicht,
So ein Schäfer und Mick,
ein
oder?
Aussie. Das nächste Mal war es ein Schäferhund, genau. Die jeweils, die haben eigentlich nichts Tolles gemacht, aber die haben halt so aus der, von der, also er hat so sein übliches, ich umkreise dich, ne? Ich umkreise dich schwindelig, ja. Irgendwann weißt du nicht mehr, wo vorne und hinten ist, weil ich dich so lange umkreist habe, ja. Die haben beide nur so ganz bisschen, also die haben nichts Tolles gemacht, die haben halt in die Seite gezwickt. Puh, Schulz, da ist aber fertig bei dem kleinen Hund. Wirklich fertig. Und der ist, da konnte ich noch mal gut beobachten. Gut, der ist immer noch mitten in der Entwicklung. Kein Mensch weiß, wo das am Ende hinführt. Aber da konnte ich noch mal gut sehen, dass er einfach ein Hund ist, der sagt, nee, ich lass mir das nicht gefallen. Das kannst du mit mir nicht machen. Ja,
Ja gut, aber
und
das ist ja prinzipiell nichts Schlechtes, das ist ja auch Entwicklung. Nur er sucht ja den Konflikt nicht zwingend. Also zumindest hat er es in Tauberbischofsheim nicht zwingend
ja,
gesucht.
aber ich sag dir ganz ehrlich, also wenn er diese beiden Hunde nicht so penetrant umkreist hätte und den und Bewegungseinschränkungen hätte machen, waren beides gleich, also waren genauso alt wie er, muss man dazu sagen. Das, bei Älteren passiert das nicht, ja, überhaupt nicht. Und das kann, finde ich, schon das Gegenüber als provokant ansehen, wenn da einer ist, der dir ständig da vor den Füßen herläuft und versucht, dich in der Bewegung einzuschränken. Also ich fand es schon provokant.
Ja, okay.
Ja, aber gut, was eindeutig ist jetzt, was ich wirklich gelernt habe und was ich auch nicht mehr machen werde, ist, der geht nicht mehr zu Gleichaltrigen. Das ist mir zu viel Potenzial da. Der soll zu Älteren gehen, der soll zu Hündinnen gehen, der soll noch ein bisschen lernen und dann Spannend war allerdings, um das abzuschließen für heute, spannend war aber, dass dieser Konflikt mit dem Schäferhund, der war so 3, 4 Meter vom Rudi weg. Und Rudi liegt ja frei, ne? Und ich sehe, was da passiert, und ich gucke kurz zum Rudi. Der Rudi guckt zu mir und legt den Kopf auf den Boden ab. Nach dem Motto: Hast dich selber in die Scheiße reingeritten. Jetzt sieh zu, wie du rauskommst. Ja.
Na, der wird sich einfach gedacht haben, das ist jetzt Testosteron, da habe ich nichts mit zu tun.
Ja, genau.
Ah.
Na gut,
Schön.
dann haben wir die Fragerunde rum. Demnächst dann bei Folge 70. Und wir wünschen euch noch einen wunderschönen Donnerstag. Wir kommen jetzt immer donnerstags.
Genau,
Einen
genau.
wunderschönen Donnerstag. Macht euch noch einen schönen Tag und bis in 2 Wochen.
Bis in 2 Wochen. Tschüssi.
Tschüssi.